The Zone Podcast. Game on. Der The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanović.
Ladies and Gentlemen, liebe Liebenden, meine sehr verehrten SpitzenschleiferInnen, es ist Kalenderwoche 27, die Tage werden schon wieder kürzer, die Nächte werden länger und es war heute ein wunderbarer Sommertag, der zu Ende geht. Ihr wisst ja, ich lebe ja am Ammersee, war heute Morgen um 8 Uhr schon eine Runde schwimmen, weil morgens der See so geil ist, weil das Wasser so flach ist und so glatt ist und das ist schön. Und am Abend haben wir den entscheidenden Tag des Dartstarts Masters 2022 zu Ende gebracht. Es ist mitten in der Nacht, es ist kurz vor 12 an diesem Samstagabend und euch begrüßen wir sehr, sehr herzlich zur Folge Nummer 110. Ihr wisst schon, Triple 20, 18, Doppel 16 zum Beispiel, an diesem 28. Juni 2022. Der 28. Juni ist ein Game-On-Tag und deshalb darf ich dem Robby liebe Grüße zurufen.
Hallo Elmar, ich frage dich jetzt mal, wie geht's dir? Aber so, als ob Dimitri Vandenberg dich fragen würde. Du weißt ja, wenn der dich fragt, wie es dir geht, dann will er wirklich wissen, wie es dir geht.
Mir geht es gut. Bei mir ist tatsächlich so, ich merke, dass mein Akku so insgesamt ein bisschen leer ist. Dass das halbe Jahr, das erste halbe Jahr ganz schön anstrengend war. Aber das war ein verdammt gutes halbes Jahr. Und so freue ich mich auch, dass ich morgen mich in den Urlaub begeben werde für eine Woche. Und ich werde es mir gut gehen lassen und werde einfach so jetzt die nächsten Wochen einfach den Tank ein bisschen auffüllen, die Batterie auffüllen. Denn das zweite Halbjahr wird, glaube ich, mindestens genauso intensiv sein. Es ist bei mir tatsächlich so, dass jetzt auch die Entscheidung raus ist, diese Fußball-Bundesliga-Sendung, der Spieltag, sie wird fortgesetzt in der nächsten Saison. Das freut mich sehr. Ja. Da habe ich totalen Bock auch drauf. Also nicht nur Dart, sondern auch diese Sendung geht weiter. Und so bleibt das Jahr echt sehr, sehr intensiv und arbeitsreich, aber auch echt toll. Das sind tolle Aufgaben.
Ja, dann sage ich mal Glückwunsch.
Dankeschön.
Ja.
Ja. Glückwunsch um uns der gesamten Crew, dieses gesamten Teams. Das ist ein recht großes Team und da wird viel Leidenschaft und reingesteckt und das macht echt Bock. Das ist echt cool. Ja, das Dartstarts Masters ist durch. Du hast schon gerade gesagt, Dimitri Vandenberg, er hat das Ding gewonnen. Der holt sich seinen dritten TV-Titel in seiner Karriere nach dem World Matchplay und dem Nordic Darts Masters. Er ist einer der wenigen, die tatsächlich zwei World Series Turniere gleich nacheinander gewinnen können. Und er hat das sehr, sehr souverän getan im Finale gegen Dirk van Dijvenbode. Das war ein Turnier, das geprägt war von diesen vielen hervorragenden niederländischen Dartspielern. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das war das beste Line-up, das es in der World Series überhaupt gab. Und so war ja auch der erste Tag, ne, geprägt von vielen Überraschungen.
Ja, also wir wussten irgendwie beide, dass es kein normales World Series Event sein wird. 15 Tourcard-Holder, also es ist schon eine gewaltige Anzahl für so ein Event. Aber dass es dann in der ersten Runde gleich so einschlägt, das hat mich selber ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Auch so ein Spiel wie von Vincent van der Voort, der dann Gerwin Price rausnimmt, war eine totale Überraschung. Und sie haben sich gegenseitig irgendwie komplett angesteckt mit den Leistungen. So im Nachhinein hatte ich so ein bisschen auch das Gefühl, dass doch viele Topstars auch, so wie du sagst, das erste halbe Jahr so eine Müdigkeit haben. Und vielleicht hat sich das jetzt so ein bisschen ausgewirkt. Und es war eben das falsche Event, um müde zu sein.
Ja, das hat auch James Wade jetzt in einem seiner Interviews gesagt, dass er sagt, dass die Jungs sind einfach müde und dass das für ihn so ein bisschen auch das Zeichen ist, dass wenn da 8 Topstars der PDC an den Start gehen, sich 6 davon verabschieden, dass das irgendwo auch damit zu erklären ist. Boah, und ich hoffe, ich das habe ich noch nie gemacht. Meinst du, man kann im Podcast Chips essen oder ist das zu laut?
Hier ist alles erlaubt.
Ja, ne?
Und man hört es ganz genau, der Elmar hat nämlich ein wahnsinnig gutes Mikrofon.
Ah,
ja. Ja. Nee, aber wenn du jetzt kurz Interviews erwähnst, ich muss echt nochmal ganz kurz einhaken, weil wir das schon während der Übertragung so ein bisschen besprochen haben, was Vincent van der Voort in den Übertragungen gesagt hat. Wieder dieses, es war kein Sticheln, aber so dieser Hinweis, ja, wir haben so viele tolle Dartspieler in den Niederlanden, das ist klar, das weiß auch jeder. Und dass so viele im Schatten stehen von Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld und du da schwer rauskommst. Und er hat dann Noppert und Van Duvenbode erwähnt und den Spruch gesagt, wenn die woanders geboren werden, dann wären das Riesenstars in der Dartszene und so weiter und würden viel mehr abgefeiert werden. Und ich habe ja zu dir gesagt, ja, sorry, aber das sind Stars. Also da gibt es doch gar keine Diskussion drüber. Und du hast dann auch nochmal was Gutes gesagt, wenn die woanders geboren worden wären, würden die überhaupt Darts spielen? Wäre das überhaupt so ein Ding ohne Mani und ohne MVG? Und das vergessen immer viele. Und das fand ich gut von dir, dass du das gesagt hast, weil man vergisst, wir haben ihn immer wieder erwähnt und ich habe ja auch gesagt, ohne Phil Taylor würden wir zwei jetzt hier nicht zusammensitzen. Ohne Phil Taylor wäre ich bei keiner WM gewesen und so weiter. Was ich meine, man muss alles immer ein bisschen im Zusammenhang sehen und ich finde, das hast du gut erkannt und Vincent van der Voort hat ja vielleicht so ein bisschen den falschen Ansatz gewählt.
Raymond van Barneveld war ja nicht mit dabei. Ne?
Oh,
das
ja.
Hatten wahrscheinlich einige erwartet, dass er zumindest da irgendwie eingeladen wird. Die World Series ist ja ein Einladungsevent, aber da ist die PDC jetzt knallhart gewesen, hat einfach nur aufs Ranking geschaut. Und da war Ron Mollenkamp einfach drei Plätze besser dastehend als van Barneveld. Also war Ron Mollenkamp dabei und Raymond van Barneveld nicht. Das hat, finde ich, immer so zwei Seiten. Dieses, man ist im Schatten von MVG und von Barney. Das stimmt, wenn du dann irgendwann so den Thron erklimmen willst, dann bist du immer im Schatten von Van Gerwen. Es hat aber auch den ganz, ganz großen Vorteil, das haben wir, glaube ich, auch mal in diesen Tagen angesprochen, dass du auch Zeit hast, dich zu entwickeln. Wenn ein Spieler wie Danny Noppert in Deutschland der Topspieler wäre, wäre der schon seit zwei Jahren so dermaßen im Fokus und der wäre seit zwei Jahren das Thema in Deutschland und alle Hoffnungen würden auf ihm ruhen. So kann er sich entwickeln, hat sich jetzt zur Nummer 11 der Welt entwickelt. Der ist jetzt ein absoluter Topspieler auf dem PDC-Circuit und das wäre ansonsten auch nicht möglich gewesen. Also das hat so zwei Seiten. Auf der einen Seite, ja, hast du diesen Mammut, diesen Van Gerwen da oben stehen und Thron. Auf der anderen Seite macht er auch Platz und er wirft einen riesen Schatten, hinter dem du dich auch so ein bisschen verstecken kannst und dich erstmal freispielen kannst. Ja. Ne?
Und man darf auch nicht vergessen, Van Barneveld und MVG zusammen 8 WM-Titel, der Rest von den Niederlanden 2, wenn ich jetzt so kurz drüber nachdenke, mit Christian Kist und Jelle Klaassen. Mehr ist da nicht. Trotz dieser Masse an Spielern, alle anderen zusammen haben nur 2 und die 2 haben eben 8 und das ist eben doch dann ein Schatten, der auch berechtigt ist.
Ja. Wenn wir das Dutch Darts Masters nochmal kurz zusammenfassen, wo fangen wir am besten an? Also nochmal, Freitagabend war der Achtelfinalabend, 16 Spieler insgesamt am Start, unter anderem Joch Fallon Sherrock mit dabei, die auch gar nicht zum Zuge kam, die chancenlos war gegen Mike Koevenhoven, ein 1-6 hat es da gegeben und vor allem auch vom Average, das war überhaupt nicht Fallon Sherrock, wie wir sie schon so oft im TV gesehen haben. Die hat sich dann in der Nacht auf den Weg gemacht nach Barnsley, die ist um 2:30 aufgestanden, ist rüber zur Women's Series, also das nimmt sie sehr, sehr ernst. Hatte natürlich gehofft, dass sie vielleicht 1-2 Matches würde gewinnen können hier in Amsterdam, aber das ist ihr nicht geglückt. So war es also das frühe Aus von Fallon Sherrock. Wir haben das ausgesehen von Peter Wright, der hat gegen Dirk van Dijvenbode verloren. Du hast es schon gesagt, Gerben Price geht raus gegen Vincent van der Voort. Ich fand fast noch ein bisschen überraschender das Aus von Johnny Clayton gegen Jermaine Vatimena. Das hätte ich nie gedacht, dass der rausgeht, verliert auch das Match mit 5-6. Und so waren am Ende ist nur James Wade und Dimitri Vandenberg, die durchgekommen sind als gesetzte Spieler und die also das Viertelfinale erreicht haben. Irgendwelche Erkenntnisse vom Freitag? Peter Wright weiterhin einfach nicht in der Form, die er braucht, um dann auch Leute wie Van Dijvenbode zu schlagen?
Ja, großes Fragezeichen inzwischen bei Peter Wright, was da los ist. Ich meine, wir hatten das immer mal wieder, diese Krisen bei Peter Wright. Sind die scharf, die Chips, oder mit Salz und mit Paprika?
Ungarische.
Ungarische, ja. Ich mag die scharfen eher. So, also bei Peter Wright weiterhin so ein großes Fragezeichen, finde ich. Man hat immer das Gefühl, so, jetzt kommt das Turnier, da kommt die Wende. Und dann kommt es nicht und kommt nicht und kommt nicht. Und ich glaube, auch er fiebert so ein bisschen dieser kleinen Pause, wenn man das überhaupt Pause nennen kann. Ich meine, die fahren jetzt ja, oder die fliegen ja noch 3 Wochen nach Australien und Neuseeland demnächst. Dann kommen diese 4 Players Championships. Ich kann mir übrigens gut vorstellen, dass Peter Wright eventuell diese 4 Players Championships in Barnsley, die jetzt stattfinden, teilweise auslässt oder ganz auslässt. Wäre für ihn was ganz Neues wahrscheinlich, aber vielleicht spürt er im Moment so ein Ding, wo er sagt, jetzt brauche ich einfach mal, so wie du vorher gesagt hast, ich muss den Akku aufladen für größere Aufgaben, fürs World Matchplay, für diese Ozeanien-Tour und so weiter. Und es kommen ja noch, und das zweite Halbjahr wird noch härter, finde ich. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt mal einen Cut macht.
Das Van Gerven hat das ja immer wieder mal gemacht. Ne? Ja. Peter Wright macht das bislang eigentlich kaum. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, dass es ihm gut tun würde. Der muss jetzt mal irgendwie was verändern. Der kann jetzt nicht einfach so weiterspielen, denn ja, man merkt es ihm auch im Match an. Er wirkt irgendwie nicht so nicht frisch in der Birne. Der hat nicht so richtig Bock. Der glüht nicht. Dem fehlt so ein bisschen Motivation. Davon hat er ja auch immer wieder mal gesprochen, dass er auch diese kleinen Motivationsprobleme hat, was ja logisch ist bei all den Jahren, die er auf dem Circuit unterwegs ist und bei den vielen Matches, die er zu spielen hat. Wäre vielleicht tatsächlich eine ganz gute Idee für Peter Wright. Ansonsten, klar, der freut sich immer riesig auf das World Matchplay. Das ist so auch eines seiner Lieblingsturniere, wie man weiß. Hat es ja im letzten Jahr gewinnen können. Mal sehen, ob er da dann ja nochmal so eine richtig gute Leistung abrufen kann.
Ich sehe es nicht kommen, wenn ich ehrlich bin. Es ist echt noch, also nicht mehr lange hin, es sind jetzt noch 3 Wochen. Also ich sehe das nicht kommen, dass jetzt Peter Wright plötzlich wie Phönix aus der Asche da emporsteigt, aber ich wünsche es ihm, weil irgendwie ist Peter Wright doch everybody's darling, auch meiner, muss ich ganz klar sagen. Das ist ein Typ, dem wünsche ich irgendwie nur das Beste. Ähnlich wie Dimitri Vandenberg, so, man hat ja immer seine Lieblinge und dass ich MVG-Fan bin, das kann ich auch nicht mehr verheimlichen, glaube ich, leugnen. Gary Anderson und viele, viele andere. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, ob er so, es ist jetzt keine Notbremse, die er ziehen würde mit der Pause, aber eine kleine Bremse, glaube ich, wird ihm ganz gut tun. Oder er sagt sich einfach weiterspielen und hoffen, dass es wieder kommt. Auch eine Möglichkeit.
Wer die Übertragung nicht gesehen hat vom Dutch Darts Masters, dem wird vorbeigegangen sein, dass Michael van Gerven zurück auf der Tour ist. Der hat also diese Hand-OP wunderbar verkraftet. Der hat zwar auch sein Auftaktmatch dann gegen Danny Noppert verloren, was aber auch echt eine Partie war, zumindest so in der ersten Hälfte über die ersten 5, 6 Legs auf unfassbar hohem Niveau, beide so bei 115 im Average. Und dann hat er etwas nachgelassen. Der ist zurück. Ich glaube, das war für ihn das Wichtigste zu erkennen. Amsterdam, es funktioniert alles. Es sieht auch genauso aus, wie es vorher aussah. Da ist überhaupt keine Veränderung wahrzunehmen. Und er hat auch gesagt, klar, da ist jetzt vor allem auch das World Matchplay im Fokus bei ihm. Aber Van Gerven, das war ja bei uns auch Thema im Podcast. Was ist das für eine OP und wie wird sie verlaufen? Er hat ja auch Sorgen geäußert, auch im Interview bei The Zone, im Gespräch mit mir. Und das ist erstmal vielleicht ein ganz, ganz wichtiger grüner Haken, ne, den wir dahinter setzen können.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch ich habe mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und dir auch gesagt, ich glaube nicht, dass wenn jemand an deinem Körper was rumschnibbelt, wie klein es auch sein mag, es ist einfach was anderes danach. Und anscheinend, es sah gut aus. Er hat ja natürlich gesagt, Training war ja kaum möglich, schätze ich mal, allein schon, um das Ganze verheilen zu lassen. Aber er hat einen guten Eindruck hinterlassen, hat auch ein gutes Match gespielt. Und gegen den genialen Danny Noppert verloren. Das ging ja schon spektakulär los. Michael van Gerven stellt sich nach 9 Darts auf ein Doppel zum 10-Darter und Noppert schießt ihm das Ding mit 12 dann zu. Also jeden anderen hätte er wahrscheinlich geschlagen an dem Abend. Muss man schon so sagen. Vielleicht, ja, gut, Vandenberg war nicht so gefordert gegen Mollenkamp, aber ansonsten hätte er, glaube ich, jeden anderen geschlagen. Aber es war, wie gesagt, nochmal ein Turnier. Es hätte irgendwie auch so ein Achtelfinale bei einem Players Championship sein können. So von der Besetzung, von den Namen, von wie es so ablief, fand ich es ganz gut. Und hat er auch, war ein tolles Turnier. Und für MVG heißt es wahrscheinlich wirklich auch schonen. Und dieses ganz wichtige World Matchplay, ich glaube, das ist ihm wichtig, das World Matchplay MVG, weil er weiß, dass das Lieblingsturnier von Phil Taylor ist. Und auch die Trophy ist nach Phil Taylor benannt und so weiter. Ich glaube, das geht ihm dann gut runter, wenn er die Phil Taylor Trophy gewinnt.
Ja, geht, glaube ich, auch Peter Wright ziemlich gut runter, der ja auch irgendwie immer ein großer Bewunderer war von Phil Taylor. Aber der hat es ja auch im letzten Jahr gewinnen können und hat sich dieses kleine Träumchen da auch schon erfüllt. Ja, das Dutch Darts Masters, du hast gesagt, Noppert eigentlich auch mit dieser Leistung gegen MVG, der ist weiterhin in Topform, der geht dann trotzdem relativ glatt raus im Halbfinale gegen Dimitri Vandenberg, der von vorne bis hinten das Turnier wirklich durchweg toll spielt. Also der in so einer eigenen Dimmi-Welt war. Das hast du ganz schön auch im Kommentar gesagt. Also der hatte ja die ganzen niederländischen Fans gegen sich und er hat auch dann später gesagt, das wäre so seine größte Herausforderung gewesen. Aber der wirkt ja wirklich so, als habe er einen neben sich stehen. Es gibt übrigens Kinder, die haben einen neben sich gehen. Ne? Für die wird dann auch teilweise der Tisch mitgedeckt. Also für den, der neben ihnen geht. Ne? So noch ein extra Teller hingestellt. Dimmi hat wirklich, so wirkt er teilweise, als wäre der im Gespräch mit jemandem, der gar nicht existent ist, aber das hilft ihm offenbar, so in seiner Welt zu bleiben, in seinem Tunnel zu bleiben. Und das hat er klasse hinbekommen, auch vor allem im Finale, kaum Schwächen gezeigt und am Ende das mit 8-2 ganz glatt gewonnen gegen Dirk van Dijvenbode.
Ja, absolut verdient und immer wieder für mich auch erstaunlich, wie er es geschafft hat, an diesen Punkt zu kommen, wo er jetzt ist. Weiß ich meine, das musst du ja alles rausfinden. Und keine Ahnung, du überlegst ja und probierst aus und irgendwann kam er eben auf diese, ja, auf diese Art und Weise da zu spielen, mit sich selber zu reden, sich selber zu motivieren im Kopf. Man sieht ja immer wieder, er flüstert ja irgendwas vor sich hin. Was er da mit sich redet, wissen wir ja nicht genau, aber es funktioniert einfach. Und das zeigt auch immer wieder, dass die Fleißigen am Ende doch belohnt werden. Also es gibt ja viele talentierte Dartspieler und viele, die sicher genauso gut spielen wie Dimitri Vandenberg. Aber er hat es einfach rausgefunden, seine Stärken im Mentalen zu finden und das so extrem gegen die Gegner einzusetzen, dass die jetzt an diesem Wochenende, also da hatte keiner eine Chance gegen ihn. Auch ein Noppert nicht, der in Topform ist und so weiter. Und echt faszinierend. Und vielleicht ganz kurz an alle Eltern mit dem unsichtbaren Freund, den die Kinder manchmal haben. Macht euch keine Sorgen, das ist ganz, ganz normal. Es haben ganz viele Kinder und es deutet auf gar keine Störungen oder sonst irgendwas hin. Das ist einfach die Fantasie der Kinder, die ich wirklich jetzt noch mehr, seit ich Kinder habe, ich beneide die Kinder noch mehr um ihre Fantasie und um ihr leichtes Leben einfach. So, nur kurz. Der unsichtbare Freund.
Der unsichtbare Freund von Dimmi Vandenberg. Ja. Vielleicht noch mal ein Gedanke, Robby. Wenn wir sehen, wie Vandenberg die Matches bestritten hat, der war jedes Mal auf den Punkt mit dem ersten da zur Stelle. Ja. Und wir dann zurückblicken, wann war eigentlich Van Gerven so erfolgreich? Der war immer dann so erfolgreich, als er auf den Punkt immer da war, wenn er die Matches von vorne gespielt hat, von vorne Druck gemacht hat. Ja. Das kriegt er ja zurzeit nicht mehr in dieser Konsequenz hin wie in seiner Topzeit. Heißt das nicht wirklich auch, der Beginn eines Matches ist vielleicht wichtiger, als das vielen klar ist? Gerade ein Danny Noppert ist so ein kleiner Spätstarter. Der kriegt zwar oft hin, dann nach dem verlorenen ersten Leck, so im zweiten Leck dann gut reinzukommen ins Spiel, aber man merkt, der braucht einfach so ein paar Minuten, um reinzukommen und dann bei der Distanz Best of 11, Best of 13 oder Best of 15 Lecks, was wir ja hatten im Finale, ist das vielleicht echt ein Manko und dann auch gegen so einen guten Spieler wie Vandenberg vielleicht sogar entscheidend, dass er da nicht von Beginn an zur Stelle ist.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das könnte auch so ein bisschen die Zukunft sein, dass die Spieler wirklich auch die so reingehen. Und so wie du es gesagt hast, Van Gerven war dann am besten, wenn er von Anfang an das Spiel gemacht hat, hochkonzentriert war und vor allem in eine Phase gekommen ist, wo er jedes einzelne Leck gewinnen wollte. Ob er jetzt angeworfen hat oder nicht. Und das Gefühl hatte ich heute auch bei Dimmi, dass Van Dijvenbode eigentlich immer gegen die Darts geworfen hat. Er hatte irgendwie nie Anwurf, weil da kam permanent Druck und Dimmi wollte jedes einzelne Leck für sich entscheiden und hat auch nicht locker gelassen und ihm so viel Probleme bereitet. Und das könnte jetzt wirklich so drauf hin. Klar, wenn die Distanzen länger sind, dann hast du vielleicht diese 2, 3, vielleicht manchmal 5 Minuten. Aber es wird ja immer kürzer. Was heißt, es wird nicht kürzer, aber die Distanzen ändern sich irgendwie. Und je mehr Events dazukommen, desto kürzer wird halt eben gespielt. Die World Series war ja auch mal eine längere Distanz. Da hat man schon ab dem Viertelfinale First to Ten gespielt bis vor ein paar Jahren. Und da sieht man auch mal wieder, es muss ja immer alles schneller gehen. Und ich glaube auch da, das muss viel schneller gehen. Und vor allem diese Phase, glaube ich, genau der Punkt, wo der Walk-On für dich vorbei ist, wo du deine ersten Practice-Darts wirfst, da muss dann der Cut kommen, wo du sagst, so, jetzt geht's los und jetzt muss ich volle Konzentration auf dieses Match spielen.
Das fand ich cool bei Vandenberg, gerade im Finale, weil du das jetzt ansprichst, bevor der seinen ersten Practice-Dart geworfen hat, hat er sich hingestellt, als wäre es sein erster Dart im Match. Da hat er auch mal so 10, 15 Sekunden kurz gebraucht, sich konzentriert, seine Flight so ein bisschen zurechtgebogen, um dann erst anzufangen. Da hat das Match auch längst begonnen gehabt. Ne? Der hat ja wirklich diesen Cut auch geschafft und ist dann in den Tunnel reingekommen. Also wirklich verdienter Sieger, Dimitri Vandenberg in Amsterdam beim Dutch Darts Masters, holt sich also den zweiten World Series Titel. Und ist damit natürlich auch jetzt top gesetzt. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen, als wenn man ihn auch jetzt einlädt, nach Australien und Neuseeland zu fliegen. Dort werden ja die nächsten World Series Turniere gespielt im August. 3 an der Zahl. Da muss der jetzt auch hin.
Ja, also wie gesagt, ich habe vorher nochmal nachgelesen. Die letzte Meldung der PDC war, dass 2 Plätze noch vergeben werden. Wahrscheinlich haben sie eben darauf gewartet, was jetzt da in der World Series passiert. Und das müsste er jetzt sein. Sollte es inzwischen schon feste Plätze geben, ja, kann sein. Aber wie gesagt, Dimi muss jetzt damit. Und World Series Finals, da kann er eigentlich auch schon planen. Das ist auch ganz klar. Und wird sich sicher schon freuen, weil er ist zwar einer, der ist gern daheim. Bei seiner Familie jetzt sowieso, der genießt das auch total, aber er sagt auch immer wieder, das ist mein Job und damit ernähre ich meine Familie, ich spiele für die und das ist meine größte Motivation und das finde ich eine gute Einstellung, auch eine gute Mischung, um erfolgreich zu sein.
Ja. Du, wenn du auch zum Dutch Darts Masters nichts mehr zu sagen hast, mache ich einen kleinen Bruch.
Ja.
Hier in der Nähe, in Garmisch, gab es ja heute Abend den G7-Gipfel der großen Chefs der G7-Staaten.
Ja.
Und ich frage mich das jetzt schon seit ein paar Tagen, weil das ist hier im Raum natürlich ein Riesenthema, weil das ja ein Sicherheitsaufgebot hat, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die haben letzten Donnerstag, haben die beispielsweise die Tunnel auf dem Mittleren Ring in München, sind die mit Hunden abgelaufen, um nach Sprengstoff, möglichem Sprengstoff zu suchen, für den Fall, dass es heute am Samstag, wo schon seit Wochen klar ist, sozusagen, das ist ein Sonntag, für den Fall, dass es regnet und die Chefs, die Ministerpräsidenten nicht mit dem Hubschrauber nach Garmisch gebracht werden können, sondern mit dem Auto dann über den Mittleren Ring nach Garmisch kommen. Und für den Fall hat man diese Tunnel gesperrt und abgesucht. Es ist ein Aufwand. Also so wichtig die Gespräche von Länderchefs ja sind, das finde ich ja klasse, dass sie das machen. Das muss ja auch so sein. Muss man da eigentlich so eine Marketingaktion draus machen? Muss es dieses Foto geben vor dem Schloss Elmau in Garmisch? Dieser ganze Ort ist ja brachgelegt. Also das bekommen die ja aufoktroyiert. Das ist ja keine Bewerbung von Garmisch, ja, zu sagen, wir würden das gerne haben, sondern da sagt irgendwann die Regierung, das machen wir in Garmisch. Und dann muss der Ort Garmisch darauf reagieren und muss Straßen sperren und muss Turnhallen zur Verfügung stellen, damit die Polizei sich dort einquartieren kann für ein paar Tage. Und Lieferanten können nicht liefern an Geschäfte, das ganze Leben ist eigentlich auf den Kopf gestellt dafür, dass man am Ende dieses Foto offenbar braucht, wo die dann irgendwie da vor Schloss Elmau stehen. Das kannst du auch in Berlin machen, das kannst du woanders auch machen. Das hat doch keine Marketing, du brauchst doch keine Marketingaktion daraus zu machen. Oder sehe ich irgendwas falsch daran oder erkenne ich irgendwas nicht?
Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich da nicht reinsteigere, weil dieser G7-Gipfel oder alle G7-Gipfel ist für mich erstmal eine riesen Geldverschwendung. Muss ich ganz klar sagen, da werden Millionen verbraten für nichts. Also ganz ehrlich, macht's doch in einem Zoom-Meeting. Weißt du, ich meine? Ist doch alles. Und vor allem, was wird denn da besprochen? Da wird irgendwas besprochen, was diese ganzen Sekretäre und Staatssekretäre schon lang, wochenlang, monatelang schon irgendwo untereinander schon vereinbart haben. Weißt du, ich meine? Es geht wirklich nur so, wie du sagst, um dieses blöde Foto und Menschen, die jeden Tag irgendwie zur Arbeit gehen müssen und diese ganzen Steuern auch mal verdienen müssen, von denen das bezahlt wird, die werden damit ja ein bisschen terrorisiert. Aber ich habe irgendwie auch gedacht, nach diesem Desaster in Hamburg mit dem G7-Gipfel handeln sie das jetzt ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ja, ich finde es sowieso schon so herablassend, also nicht herablassend, aber wenn man sagt, wir sind die 7 wirtschaftsstärksten Länder der Welt und wir treffen uns jetzt und entscheiden mal ein paar Sachen. Weißt du, ich meine, du lässt dann irgendwie 183 Länder, die es sonst noch gibt, irgendwie so klein erscheinen, als ob sie nichts zu sagen hätten. Das finde ich, ich verstehe, dass es im Moment eine Situation ist, wir haben den Krieg in der Ukraine, man muss Geschlossenheit zeigen und so weiter. Und ein Zeichen setzen, das verstehe ich alles, aber in erster Linie ist es für mich einfach eine große Geldverschwendung und ja, eine Eigeninszenierung eigentlich bloß. Und es muss heutzutage wirklich nicht mehr sein. Und allein schon, wenn ich höre, die werden alle mit dem Hubschrauber eingeflogen. Weißt du, ich meine, also, sorry.
Ja.
Klimaneutral. Ich weiß nicht, was so ein Hubschrauber braucht auf eine Stunde, aber das wird ein paar Liter Benzin sein.
Ich auch nicht. Ja. Und da kreisen übrigens permanent die Hubschrauber hier über diese ganze Region. Ne?
Die
ganze
überhaupt Gegend, nicht, oder?
Du siehst permanent diese Hubschrauber rumfliegen. Naja, das ja, einfach weil ich es jetzt hier so hautnah miterlebe. Ne? Das ist auch wirklich, das ist auch Thema bei den Kindern. Das ist so richtig Thema hier in dieser Region, dass dieser G7-Gipfel da in Garmisch stattgefunden hat. Und noch ein anderes Thema, Robby. Wir hatten das letztens, als wir den World Cup zusammen kommentiert haben und dann in der Sessionpause auch essen waren. Da hatten wir das Gespräch ja auch mit der Bedienung, ne? Die sagte, wir haben relativ lange warten müssen, bis wir bedient worden sind. Da sagte sie, wir haben einfach keine Chance, weil wir haben keine Arbeitskräfte. Wir suchen dringend Leute, die uns hier aushelfen und die einspringen. Hatte uns ja auch gefragt, ob wir nicht Lust hätten, sozusagen diesen Job zu übernehmen. Wir haben kurz überlegt, und dann aber doch abgelehnt, weil wir ja kommentieren mussten halt, ja.
Ich habe es hinter mir, Gastronomie, ich mache es nicht mehr. Die Nerven habe ich nicht mehr.
Aber das ist ein Thema, das ich wirklich permanent auch erlebe, egal fast wo du bist. Wir haben das ja jetzt auch an den Flughäfen.
Ja.
Ich weiß jetzt aus Köln, ich habe jetzt ein Video aus dem Kölner Flughafen gesehen, da stehen die Leute an, um durch die Security zu kommen, in einer Schlange, die ist einen Kilometer lang. Da musst du 4 Stunden vorher da sein, dass du überhaupt in den Flughafen sozusagen reinkommst und deinen Flug wahrnehmen kannst. Und wir haben das in der Gastronomie auch ganz extrem. Und man fragt sich ja wirklich, wo sind die denn alle hin? Also klar, die sind dann in dieser Corona-Zeit, wo diese Bereiche irgendwie wirtschaftlich schwierige Phasen hatten, da sind die rausgegangen, weil es kein Geld mehr zu verdienen gab. Aber wo sind die alle hin? Und das betrifft wirklich, das geht auch, ich habe es hier jetzt, wir haben diese Schatzbergalm hier am Ammersee und da bist du oben und sagst, wir kriegen gerade keine Getränke. Also wir haben Schwierigkeiten, Getränke zu bekommen, weil es keine Fahrer gibt.
Ja.
Und man denkt ja echt, das ist ja Wahnsinn. Was haben denn diese Menschen, wo sind die denn? Also das gibt's doch gar nicht. Und warum haben die nicht vor 2-3 Jahren schon erkannt, dass die anderen Berufe irgendwie sicherer für sie sind? Also das gibt's doch nicht.
Ja, aber viele dieser Berufe haben ja eins gemeinsam. Gastronomie, Pflege und Transport, also Logistik. Die große Gemeinsamkeit von diesen drei Berufen ist, dass sie von Lohndumping einfach betroffen sind, dass diese Löhne immer weiter nach unten geschoben wurden. Und dann kam diese Pandemie und vielen ist dann aufgefallen, hey, Moment mal, es gibt ja auch noch andere Jobs. Ich muss hier nicht die ganze Zeit in der Kneipe oder im Restaurant arbeiten für weniger Geld oder sonst irgendwie mich abschuften. Es gibt ja auch noch andere Jobs, die ich mache. Und dann bleibst du natürlich woanders und sagst, hey, warum habe ich das früher so lange gemacht? Und das ist jetzt das große Problem. Und die diskutieren im Moment über eine 42-Stunden-Woche auch in der Industrie.
Ich weiß,
habe ja eher gedacht, wir gehen langsam unter 30, so was von der Evolution her. Aber jetzt wird über eine 42-Stunden-Woche diskutiert und die Rente mit 70. Also es ist gerade eine ganz, ganz komische Entwicklung. Also es ist echt bitter.
Weil, das habe ich auch noch heute irgendwie gehört, also industrielle Revolution hatten eigentlich immer zur Folge, dass man weniger gearbeitet hat.
Ja.
Also, ne?
Genau.
Und das ist irgendwie jetzt eine Entwicklung, die ganz anders verläuft, als man das eigentlich in den letzten zig Jahren so erlebt hat. Naja, meine Damen und Herren, wir kommen zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. So, und der Paulke der Woche. Wir haben ja schon letzte Woche ganz schön Gas gegeben in Richtung Kim Heibrechts. Der Paulke der Woche ist mir auch diesmal echt eine sehr ernste Sache, weil ich mir Sorgen mache. Es geht um die Erdbeere. Ich liebe Erdbeeren, Orbi. Ich liebe Erdbeeren, wenn sie dunkelrot sind. Und wenn sie so richtig dunkelrot sind, halte ich auch immer nur an den Ständen, an den Erdbeerständen an, die hier in Bayern verteilt sind. Diese Stände sehen ja schon aus wie eine Erdbeere. Das ist so deren Look. Ne?
Ja.
Und da gebe ich auch gerne 2 Euro mehr für aus. Also ich kaufe nur Erdbeeren am Erdbeerstand. Ich habe jetzt letztens wieder für über 5 Euro eine Schale Erdbeeren geholt. Und das ist Schrott. Das ist nicht mehr die Erdbeere, wie ich sie kenne, weißt du, wie ich sie liebe. Und ich liebe echt, ich liebe das in der Zeit, Erdbeeren zu essen. Es gibt immer Erdbeeren. Erdbeeren zum Eis, zum Quark oder einfach so und die Erdbeeren. Und ich habe jetzt gehört, die Erdbeerernte läuft so schlecht, dass Bauern ja auch ihre ganzen Erdbeerfelder zerschreddern. Also gar nicht die Ernte einfahren, weil sie wissen, sie werden sie auch gar nicht los.
Warum werden sie nicht los? Kauft keiner mehr oder wie?
Ja, offenbar. Okay. Das gibt's doch nicht. Ich meine, wir haben ja genug andere Probleme auch gerade. Aber was ist denn mit der deutschen Erdbeere los?
Tja.
Ich verstehe es echt nicht.
Also an uns kann es nicht liegen, in meiner Familie, weil wir haben hier einen ganz großen Erdbeerfan mit meinem Sohn. Und wir arbeiten dagegen.
Okay.
Dass die Erdbeere verschwindet, die deutsche. Die deutsche Erdbeere.
Die deutsche Erdbeere. Ich meine, ich bin irgendwie, als die Kinder noch kleiner waren, wir sind eben auch immer auf die Erdbeerfelder, ne? Immer Erdbeerfeld, weil dann kannst du ja nicht nur pflücken, sondern auch essen beim Pflücken, das ist ja das Gute. Und aber davon irgendwie, als ich heute diese Schale, ich dachte, was ist denn eine Frechheit? Da zahlst du über 5 Euro und kriegst irgendwie hellgrüne Erdbeeren oder sowas. Völlig behaart und überhaupt nicht gut aus, also nix. Ein Desaster.
Ja.
Also das war heute mal ein anderer Paulke der Woche, aber muss ja auch mal gesagt werden. Ich meine, wenn die Erdbeere nicht mehr die ist, die sie mal war, dann muss was auch mal gesagt werden.
Ja, wir müssen auch, ich glaube, es ist auch gut, dass du einen Gang zurückfährst, weil letzte Woche der Paulke der Woche war ja schon Vollgas. Stramm. Der war stramm, der war Vollgas. Der war gerechtfertigt Vollgas, aber der war, und jetzt, deswegen müssen wir jetzt einfach mal alle wieder kurz durchatmen.
Okay.
Und wieder von vorne anfangen.
Okay. Meine Damen und Herren, das war der Paulke der Woche. Heieiei. Ja, ich glaube, heute ist eine Folge, Robby, wo wir zwar so gerade das Dutch Starts Masters hatten, aber jetzt irgendwie auch andere Themen irgendwie aufgepoppt sind. Aber das soll ja auch ruhig mal so sein. Ne? Ich finde, diese Freiheiten müssen wir uns immer rausnehmen. Du, und jetzt noch eins. Ich habe das ja auch gepostet. Wir waren auf Platz 15 und das muss ich jetzt auch mal sagen. Du warst der gesagt hat, wir müssen auch mal sagen, dass sie hier irgendwie bewerten sollen. Und das, wir sind direkt auf Platz 15 hoch. Wir hatten irgendwie ein paar hundert mehr Bewertungen. Vielen Dank an euch.
Ja, auch von meiner Seite aus.
Man muss ja auch, sensationell.
Ja, man muss ja fairerweise sagen, Sportpodcast wird ja komplett dominiert vom Fußball. Also da gibt es ja gar keine Frage. Und der Fußball ist im Moment so ein bisschen natürlich ruhiger, aber es wird ja natürlich trotzdem viel darüber diskutiert, vor allem über Transfers und so weiter und wie es weitergeht. Aber ansonsten auch von meiner Seite aus Wahnsinn. Die Resonanz war super und man ist schon ein bisschen stolz. Und heute, wir sind ja auch immer dankbar für Feedback und Kritik, habe ich ja auch gesagt, also immer her damit. Ich bin mal gespannt, wie es nach der heutigen Folge wird. Haben wir über Darts schon geredet eigentlich in der Folge?
Ja,
Dutch Darts Masters haben wir. Aber ich habe jetzt doch noch mal ganz kurzen Einwurf, Dutch Darts Masters ist mir jetzt eingefallen.
Nein, gleich, okay. Kannst gleich noch. Lass mich kurz noch einen Gedanken, weil du gesagt hast, es ist ja gerade die fußballfreie Zeit, ja. Das stimmt natürlich. Ja. Lass uns mal nochmal 5-6 Jahre zurückgehen. Ja. Da gab es im Darts eigentlich irgendwie so, es gab zwei Phasen im Jahr. Es gab die WM und es gab den Rest.
Stimmt. Ja.
Wir sind jetzt im Monat Juni und stehen auf Platz 15 dieser Deutschland Podcast-Liste, weil ihr so geil seid und euch das Zeug anhört. Und weißt du, wenn wir jetzt bei der WM auf Platz 15 wären, würde ich sagen, okay, das ist jetzt, klar, ist jetzt irgendwie Weltmeisterschaften, das ist sowieso ein großes Thema, aber dass wir das jetzt im Juni schaffen, das finde ich schon cool. Das
ist schon krass.
Das finde ich echt cool. Ja. So, Dutch Darts Masters, was wolltest du noch sagen?
Nee, es geht eigentlich gar nur so beiläufig drum, weil ich lese ja viel Kommentare und Posts von Leuten und Antworten, was weiß ich, im Social Media. Ich lese viel, aber ich antworte ja nie. Und dann lese ich wieder gerade aus
Du antwortest nie?
Nee, wozu? Das ist nicht die echte Welt für mich. Für mich ist die echte Welt, wenn ich mit dir, wenn ich neben dir sitze und Darts kommentiere. Das ist das echte Leben, verstehst du? Oder ja. Wenn ich selber am Dartboard stehe. Nee, ich wollte nur sagen, ich habe wieder Kommentare gelesen nach dem Ausscheiden von Fallon Sherrock. Die hat ja nicht gut gespielt, muss man auch ganz klar sagen, deutlich unter ihren Möglichkeiten. Und dann so ein Satz wie, das, was die Sherrock spielt, kann ich ja auch. Und mich juckt es dann schon in den Fingern, dass ich dann einfach drunter schreibe, nein, das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Weil ich möchte jetzt mal auch mal mit ein paar Sachen vielleicht so ein bisschen aufräumen, was deutschen Darts angeht. Wir haben wirklich im Moment wirklich super Spieler. Und wir haben wahrscheinlich die höchst oder die tollste Phase in deutschen Darts, die es wahrscheinlich gibt bisher. Ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass es noch dass noch viel bessere Phasen kommen. Aber es gibt natürlich nicht so viele Spieler in Deutschland, die 85 im Average oder mehr spielen können. Es gibt viele, die das denken, dass sie das können. Ja, das ist mir schon klar. Aber wir haben nicht viele. Und deswegen bin ich da oft versucht zu sagen, nein, das kannst du nicht, was Sherrock kann. Weil erstens mal die Zahlen kommst du nicht ran. Also die meisten, 99,999% der Spieler kommen nicht an die Zahlen ran, die sie spielt. Und das nächste ist, diese Frau handelt diesen Druck meiner Meinung nach super. Weil sie weiß ganz genau, jedes Thumbnail, was die PDC als YouTube-Video raushaut, wo sie irgendwas damit zu tun hat, da wird sie drauf geklatscht. Jeder Tweet, jeder Post auf Instagram, sie wird ja vorgeschickt. Im Madison Square Garden hat man sehr ausgeschlachtet bis zum Letzten und so weiter. Und dann hat sie die Kameras auf sich und so weiter. Sie handelt das wirklich sehr, sehr gut und spielt trotzdem noch gute Darts. Und das muss man sagen. Und das könnten wahrscheinlich nicht viele.
Und dann darf man auch nicht vergessen, jetzt auch gerade bei der World Series, sie ist immer noch die einzige Frau, die da ist. Sie hat immer noch diese Sonderrolle. Sie hat immer noch diese Rolle, wo man ja ohnehin so sehr auf sie schaut. Ne? Ja. Und das ist ohnehin immer dieses besondere Match, wenn Fallon Sherrock aufläuft.
Immer.
Und mein Eindruck ist, oder für mich persönlich, muss die auch sich überhaupt nicht mehr beweisen. Also wenn das jetzt nur ein Einzelfall gewesen wäre bei der Weltmeisterschaft, hätte sie ein Match gewonnen, dann würdest du sagen, okay, das war mal ein Match.
Ja.
Aber das waren ja auch damals, sie schlägt Ted Evans, sie schlägt Benzo Suljovic, das waren ja auch damals schon zwei coole Siege. Was war das für ein Auftritt beim Grand Slam of Darts im vergangenen Jahr, wo sie gegen Gaga mit dem 170er Finish das Ding beendet? Also sie muss es wirklich nicht mehr beweisen. Man wünscht ihr nur, dass sie einfach mehr Konstanz reinbekommt. Sie hat, glaube ich, die Situation einfach zurzeit zu selten. Sie müsste eine Tourcard bekommen.
Ja.
Und das ist halt unheimlich schwierig.
Ja.
Da durchzukommen ist unheimlich schwierig. Brauchst du auch ein bisschen Glück wahrscheinlich. Du brauchst einfach ein paar gute Tage. Ne?
Du brauchst ein paar gute Tage und trotzdem muss man auch nochmal sagen, die PDC verschenkt ja keine Tourcards. Es gab es mal, aber man hat das sofort wieder abgestellt und gesagt, nee. Barry Hearn persönlich sagt, wer hier mitspielen will, muss sie sich verdienen, muss diesen harten Weg gehen. Und wie gesagt, wenn sie diesen Schritt schafft, dann wird das nochmal eine andere, dann kommt das nochmal aufs nächste Level. Wäre eigentlich ein guter Übergang, soll ich kurz sagen, wer die Women's Series gewonnen hat?
Ja, gerne.
Ja, Lisa Ashton, Lorraine Winstanley haben die ersten zwei Events heute gewonnen. Morgen gibt es ja nochmal zwei, die können wir jetzt leider nicht thematisieren. Aber und dann sind, also Sherrock ist nicht weit gekommen im ersten und im zweiten Event sind dann Ashton und Sherrock tatsächlich schon im Achtelfinale beide raus gleichzeitig.
Gegen wen, weißt du das?
Puh, jetzt bin ich überfragt.
Muss ich mal nachschauen.
Muss ich nochmal nachschauen. Was ich aber irgendwie sagen wollte ist, man kriegt, also die Ashton und Sherrock haben das ganze Ding ja bisher wirklich dominiert. Muss man so festhalten. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass jetzt der Rest des Feldes sagt, wir haben jetzt nur so ein bisschen die Nase voll davon. Weißt du, ich meine, jetzt schlagen wir so ein bisschen zurück. Ah, okay, Ashton ist gegen Laura Turner raus, die ja auch als Expertin bei Sky arbeitet. Und Sherrock gegen Lorraine Winstanley, gegen die spätere Siegerin. Und wie gesagt, ich glaube jetzt auch da, bei der Women's Series wird sich einiges ändern. Also diese ganz große Dominanz der zwei wird vielleicht spätestens nächstes Jahr so ein bisschen aufbrechen, dass da jetzt was Neues passiert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Anssonsten, Ashton hat mal wieder ein 100er Average gespielt im Laufe des Turniers. Also zeigt mal, untermauert auch mal wieder, dass sie ganz klar auch die Nummer 1 bei den Damen ist im Moment. Vor Sherrock vielleicht wahrscheinlich. Und jetzt steht ja, glaube ich, dieses World Matchplay das Matchplay der Damen auch noch an.
Ja.
Die 8 Spielerinnen werden dann morgen auf jeden Fall bekannt gegeben. Und heute gab es eine kuriose Szene. Eine Japanerin, die ihr Debüt gegeben hat. Kasumi Sato. Weißt du, was sie gemacht hat?
Nee.
Pass auf, die führt schon 3-0 bis 4 geht's. Sie hat 50 Rest, die Gegnerin hat 267 Rest. Die Japanerin hat 50 Rest und 3 Darts. Was machen die Asiaten bei 50 Rest? Voll aufs Bullseye und sie trifft es auch noch. Weißt du, ich meine, so, ich mag sowas überhaupt nicht, wenn die Gegner das mit mir machen. Ich mag das nicht. Ich finde es respektlos. Aber es war auf jeden Fall eine coole Situation, ja. Und den Rest weiß ich eben noch nicht. Der wird erst morgen stattfinden. Ansonsten gibt es, glaube ich, zur Women's Series nichts zu sagen, außer dass wir diesmal keine einzige deutsche Starterin hatten.
Mhm.
Ja.
waren zuletzt ansonsten immer so ein kleiner Tross. So
3-4 waren da immer dabei, genau.
Ja, waren immer dabei, ja, genau.
Aber diesmal keine.
Okay. Dann würde ich sagen, dann kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik. Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Ja. Hi, Robby.
Hi.
Wie geht's? Hast du was Gutes?
Ich habe was Aktuelles eigentlich. Mir ist was Aktuelles eingefallen.
Okay.
Bezüglich eines Spielers, der jetzt auch am Wochenende am Start war.
Ah.
Aber ich würde trotzdem sagen, also heute bist du dran. Du musst anfangen.
Bin ich dran?
Ja.
Okay.
Ich bin gespannt.
Ja, ich habe mir überlegt, kam jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen dadurch, dass ich ja in Berlin vor Ort war bei den Premier League Playoffs und das für mich so seit längerer Zeit nochmal irgendwie auch jetzt so eine Veranstaltung war, bei der ich vor Ort war, dass ich vielleicht so ein bisschen über meine Tätigkeit als Master of Ceremonies erzähle und da vor allem das Warm-up.
Das passt ja super heute. Okay, red weiter, sorry.
Und da vor allem das Warm-up, weil das Warm-up, das hat mir immer am meisten Spaß gemacht, weil das echt kuriose Situationen hervorgerufen hat. Das Warm-up ist echt crazy. Wir haben ja immer einen auf die Bühne geholt, wie Menschen reagieren, wenn sie plötzlich auf so einer großen Bühne stehen und nicht mehr so ganz die Kontrolle haben, weil es eine ungewohnte, weil es eine ganz neue Situation ist. Und du erlebst dabei ja alles. Also du erlebst die plötzlich ganz ruhig werden, die nichts mehr sagen, die ihren Namen vergessen haben, ne, die kannst du fragen, die wissen nicht mehr, wo sie wohnen, nix. Dann gibt's die auf die Bühne kommen, das sind dann meistens Männer, die denken, die Welt liebt sie und alle lieben sie und sie müssen jetzt die ganz große Show machen. Und das ist ganz spannend, dass das Publikum in Sekundenschnelle realisiert, was für ein Charakter auf der Bühne steht. Und gerade wenn solche Menschen da stehen, gibt's ganz schnell Sänge. Da kriegen sie gar keinen oben drauf. Und also ich weiß, es gab mal einen Typ, der war als Oliver Kahn im Glaspalast verkleidet. Das war auch geil. Also Warm-up fängt an und plötzlich merke ich schon mal hinten auf der Tribüne, die singen, Oliver Kahn steht immer auf und haben Gesänge. Dann habe ich den Oliver Kahn auf die Bühne geholt. Der war zum Beispiel sensationell gut. Der hat den ganzen Laden unterhalten. Da musstest du gar nicht viel machen. Da war direkt Alarm, weil der einfach witzig war. Ne? Ja. Dann hab ich auch den Typen gehabt mit dem Headbagging. Das Video habe ich letztes Mal gesehen.
Das ist viral gegangen.
Da habe ich gedacht übrigens, der hat so ein Schwein gehabt. Der ist ja so knapp an dieser Metallhalterung vorbeigeflogen. Also wer das nicht gesehen hat, der kommt auf die Bühne. Es kommt Musik und er fängt an als, ich weiß gar nicht, warum der das gemacht hat. Er fängt an mit Headbagging. Und du denkst ja halt irgendwie nach 3 Sekunden, ich glaube, ich sag das auch so geil, ich sag, du, das musst du nicht machen, nur solange es dir gut geht. Und der macht das immer weiter und irgendwann verliert er sein Gleichgewicht und stürzt von der Bühne runter. Und zwar wirklich, und da habe ich für die Sekunde einen echten Schreck gekriegt, weil ich gesagt habe, der hätte sterben können. Der hätte ernsthaft, der hätte sich ganz brutal verletzen können. Ja. Da haben wir echt alle Glück gehabt. Und haben durchgeatmet. Aber dann hatte ich auch einen Heiratsantrag übrigens schon auf der Bühne gehabt. Also es gibt wirklich alles. Dieses Warm-up ist unheimlich facettenreich. Und natürlich auch die Kinder. Ne? Meistens Peter Wright-Fans, die dann total stolz sind, wenn sie von rechts nach links gehüpft sind. Und wo es dann der ganz große Moment war, wenn Peter das nämlich erkannt hatte und gesehen hatte, dann ist der schnell auf die Bühne geflitzt und hat sich meistens angeschlichen. Und dann war es die große Überraschung. Also diese Warm-ups, die machen einfach echt großen Spaß. Und ich kam jetzt drauf, weil ich halt jetzt in Berlin war und da war auch vor der Halle, war echt vor der Mercedes-Benz Arena, war echt eine Menge los und das hatte diese alte Energie, die ich ja so kenne von diesen Turnieren. Und weil bestimmt Nachfragen kommen, nein, ich mache das nicht mehr. Und das ist auch gut so. Das habe ich lange gemacht und das ist irgendwie, man entwickelt sich ja auch weiter und das ist jetzt auch genau richtig so gewesen. Und aber da musste ich heute irgendwie dran denken, dann habe ich gedacht, komm, dann ist das mal meine kleine Geschichte.
Ja.
Als Master of Ceremonies und diese verrückten Warm-ups, die waren echt immer sauwitzig.
Fand ich auch. Gerade diese Szene mit diesem Headbanger, ich habe ja gewusst, er hat es überlebt, aber es sah schon böse aus, was da passiert ist. Alter. Und das haben ja wirklich, ich glaube, das haben alle gesehen. Also jeder muss irgendwann mal in Social Media irgendwo über dieses Video gestolpert sein. Aber Das ist schon geil. Aber diese Szenen, wo sich die Spieler dann anschleichen, wenn sie merken, sie haben einen kleinen Fan auf der Bühne, die finde ich auch super genial. Ich glaube, Peter Wright und Michael van Gerwen sind da sofort dabei bei sowas. Also die sind da sofort dabei, weil sie einfach so sind. Weil sie einfach, nicht weil sie sich hervortun wollen oder so, sondern weil sie einfach jemanden eine Freude machen wollen. Und das finde ich schön. Ja, gut, ja, das finde ich gut. Aber witzig, dass du jetzt das erzählst, weil meine Geschichte hat auch tatsächlich was damit zu tun, dass du Master of Ceremonies warst.
Okay.
Du, ich und Dirk van Duyvenbode. Und zwei Leute haben mich an dem Tag irgendwie so ein bisschen zurechtgewiesen. Einer warst du und der andere war Dirk van Duyvenbode.
Ganz ernsthaft?
Ja.
Du sagst übrigens immer von Duyvenbode, ich sage immer von Duyvenbode.
Von Duyvenbode, ja, keine
jetzt,
Ahnung.
Jetzt habe ich schon gedacht, der Robby ist immer so gut vorbereitet, der hat es ja drauf, aber Jacques Nielaert, ne, der ja jetzt Master of Ceremonies war beim
der
Masters
sagt auch von
hier.
Duyvenbode, ja.
Und das ist ja ein Holländer,
ja,
ein Niederländer.
Okay. Ich merke mir sowas immer schwer, deswegen sagen wir jetzt von Duyvenbode. Okay.
Na ja, gut.
Auf jeden Fall 2015 Innsbruck, da kannst du dich sicher noch super dran erinnern.
Ja, kann ich auch. Innsbruck, das.
Ja,
ja trotzdem. Naja, weißt du warum? Weil meine Kinder mit dabei waren.
Ja, stimmt. Die habe ich gesehen auf der Bühne und so weiter. Ja. Es war eine Riesengurkerei, da überhaupt hinzukommen. Ich bin über diesen Pass da gefahren und der war dann nachts dann gesperrt, weil ein Baum umgefallen ist und alles. Und es war echt übel. Auf jeden Fall habe ich in der ersten Runde gegen Dirk van Duyvenbode gespielt. Hab ganz knapp gewonnen, 6-5. Der hat Matchstarts gegen mich gehabt. Ich hatte einen 80er Average, einen 79er Average. Es war wirklich eine Katastrophe vom Spiel her. Und dann natürlich das Interview mit dem berühmt-berüchtigten Emma Paulke. Das war ja für mich damals wie eine Audienz beim Papst, verstehst du? Wenn du interviewt wirst, hast du gewonnen. Weißt du, ich meine, dann ist es schon was Geiles. Und dann hast du mir noch gesagt, irgendwie beim Interview, der nächste Gegner ist Benito van den Paas. Und der war damals eine große Nummer.
Ja.
Und ich habe zu dir gesagt, ja,
Top 16.
Ja, Top 16 Turniersieger, glaube ich, auch in diesem Jahr auf der European Tour. Und habe dann noch zu dir so gesagt, ja, Benito van den Paas, bin ich auch ein Riesenfan von dem und so weiter. Und du hast mich dann auf der Bühne vor allen Leuten so zurechtgewiesen und hat gesagt, Robby, du musst jetzt aufhören, Fan von irgendjemand zu sein. Das sind deine Gegner. Und ich denke so, Alter, das hat er jetzt nicht wirklich vor allen Leuten zu mir gesagt, oder?
Ernsthaft?
Das hast du so zu mir gesagt, ja. Das war echt ein kleiner Schockmoment und so weiter. Und während dem Interview habe ich noch, ich habe 2-0 geführt gegen Dirk van Duyvenbode oder 3-0, weil er einen Haufen Doppel hat liegen lassen. Ich habe dann 3-0 geführt und er kam dann wieder auf 3-3 zurück und 6-5 ist dann ausgegangen auf jeden Fall. Habe ich dir dann so gesagt, ja, ich habe ihn nochmal rankommen lassen auf 3-3, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Das war so meine Aussage einfach. Ich wollte ein bisschen professionell sein. Ich hatte ja keine Ahnung, was man bei so einem Siegerinterview sagt. Und dann kriege ich erst von dir diese Zurechtweisung. Da komme ich zurück in den Practice Room. Dirk war damals halt auch so wie heute motiviert bis in die Zehenspitzen, hat das Interview gehört und faucht mich noch an und sagt, wie kannst du sagen, du hast mich zurückkommen lassen, ich habe dich doch erst 3-0 führen lassen und so weiter, verstehst du? Der war dann auch sauer, was ich dann im Interview gesagt habe und ich war total überfordert. Weißt du, ich meine, ich wollte ja keinen Streit mit Van Duyvenbode da anfangen oder mit, weißt du, ich meine, ich habe ja einen riesen Respekt immer von den ganzen Spielern und es war so echt, boah, ich war total platt irgendwie und wusste gar nicht mit der Situation umzugehen und deswegen ist mir das jetzt heute auch nochmal eingefallen und ich habe dann Dirk ein paar Jahre später auf die Situation angesprochen, das hat er gar nicht mehr gewusst, dass er mich da zusammengefaltet hat, weißt du, ich meine. Und ich mache mir bis heute so drüber Gedanken und deswegen hat es heute, glaube ich, ganz gut gepasst mit dem Master of Ceremony Elmar Paulke.
Das ist lustig.
Ja.
Ja gut, ich habe das halt damals so gesagt, wie ich das empfunden habe,
weißt
du, wo ich wusste, dass du da engagiert bist und dass du da Bock hast, dich weiter nach oben zu spielen.
Ja,
darfst du nicht Fan sein.
Es war halt die Aussage so direkt auch zu mir. Ich habe das ausgesprochen und gesagt, Robby, du musst jetzt aufhören, Fan zu sein von irgendjemandem. Du musst die schlagen. Und so. Was?
Das war gut gemeint.
Ja,
das war liebevoll gemeint.
Ja, das habe ich auch so verstanden danach. Aber wie gesagt, dann kam dann der nächste Schocker im Practice Room. Und ich war einfach fertig mit den Nerven einfach nach diesem Tag. Mit allem. So.
Hast du denn gewonnen? Wie weit bist du denn gekommen damals?
Ja, gegen Benito van den Paas war dann
raus.
Schluss. Ja.
Benito, was macht eigentlich Benito van den Paas? Ich weiß es gar nicht.
Keine Ahnung.
Ist der oft. Wahnsinn, ist auch einer, der so abgeschmiert ist, der so jung, ne, und so gut war und dann innerhalb von 1-2 Jahren ist der ja ganz schnell raus.
Ging,
ne?
Doch relativ zügig, ja.
Ja. Na gut. Dann ist das vielleicht auch schließt das den Kreis vielleicht ja auch so ein bisschen, dass wir einen niederländischen Spieler haben an einem Wochenende, an dem das Dutch Darts Masters stattgefunden hat. Und das alles hier in Folge Nummer 110. Und heute bin ich einfach mal der, der am Ende sagt, und wisst ihr was? Bewertet uns. Ihr wisst ja, Spotify, ihr könnt 5 Sterne nehmen zur Bewertung. Weißt du, dass ich das auch jetzt gemacht habe? Ich habe auch unseren Podcast bewertet. Ich habe auch 5 Sterne diesem Podcast gegeben. Also ja, ich war auch mit dabei.
Ich weiß, den super. Ich bin mir nur nicht sicher, ob nach unseren heutigen Ausschweifungen in die ganze Welt tatsächlich noch 5 Sterne kommen. Aber wenn ihr keine 5 Sterne geben wollt, dann schreibt uns doch einfach ein Feedback.
Ja.
Da sind wir, glaube ich, da haben wir beide ein offenes Ohr dafür, oder?
Absolut, absolut. Ich habe übrigens sehr, sehr viele private Nachrichten bekommen. Also gar nicht jetzt in die Kommentare reingeschrieben, sondern diese Direct Messages. Ja. Und ganz, ganz viel positives Lob auch gerade in deine Richtung, wenn ich das mal hier so sagen darf.
Oh, das freut mich.
Ja, freut mich auch. Das ist super.
Hast du mich überhaupt schon mal gelobt?
Selten.
Bestimmt irgendwann mal, ja. Irgendwo in Archiven. Ah, ich habe übrigens rausgefunden, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, weil wir drüber geredet haben.
Nee, jetzt mal ganz schnell. Nein, pass auf. Jetzt pass auf. Apropos, hast du mich gelobt. Du weißt, ich war, das kann ich glaube ich so behaupten, ich war derjenige, der vor vielen Jahren die Idee hatte, ihr müsst Robert Marjanovic, den nehmen wir mit in den Kommentar rein. Der Kerl ist gut und der kann gerade aus Deutsch reden. Das war doch meine Idee, oder?
Ja, darauf wollte ich gerade hinaus.
Ah, okay.
Genau das, siehst du, wie das connected irgendwie. Der Held der Woche, genau das, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte gerade rausfinden, das allererste Spiel, das ich als Experte begleiten durfte, war ja auf Empfehlung von dir bei der Zone. Da war ich auch sehr aufgeregt und so weiter. Und ich habe mich immer gefragt, ich habe mir das nicht gemerkt, was das war. Und ich habe heute nachgeschaut. Ich habe auch versucht, irgendwie so ein paar Tonschnipsel rauszuholen, irgendwie illegal aus dem Netz. Aber es geht nicht. Aber es war Players Championship Finals 2018, Hauptbühne natürlich. Jeffrey de Zwaan gegen Jelle Klaassen.
Ui.
Das war unser allererstes Spiel zusammen.
Niederländisches Finale, auch ein schnelles Finale, schneller Rhythmus.
Und das finde ich raus, oder das habe ich mir jetzt extra rausgesucht. Und dann, was passiert? Es sind 2 Niederländer an dem Wochenende dieser grandiosen Dutch Masters, wo alles irgendwie wieder, da schließt sich nochmal der Kreis. Also dieser Kreis hat sich heute ein paar Mal geschlossen. Okay. Ja, nee, aber das stimmt schon. Ja, das war auf deine Empfehlung und das hast du mir alles eingebrockt. Ich meine, beschert, wie auch immer. Nee, aber da bin ich dir, habe ich dir auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Da
ach,
bin
jetzt
ich
hör
dir,
auf, nein, darum sage ich das nicht.
Nein. Das kann ich aber ruhig mal sagen, da bin ich dir sehr, sehr dankbar dafür, weil das hat mein Leben auch in einer positiven Art und Weise verändert und ich genieße jetzt auch meine Elternzeit, in der ich ja immer noch bin, eine ganze Weile, auch aufgrund dessen, dass ich eben als Experte arbeiten kann. Also das ist auch ein ganz großer Teil dazu, das trägt dazu bei. Und
bekommst du Geld?
Ab und zu mal, ja. Ah. Kommt aber immer drauf an, wenn ich es gut mache. Also nee, ist glaube ich, darf man ja ruhig sagen, oder? Ist kein Geheimnis. Also die Experten kriegen tatsächlich Geld von der Zone.
Das darf man, glaube ich, sagen.
Ja, das also ist das kein
haben, glaube ich, auch die meisten, glaube ich, haben sich das gedacht, dass man das nicht kostenfrei immer machen kann.
Ja. Nee, aber das finde ich auch schön, dass wir dann jetzt gerade den gleichen Gedanken hatten und ich das erzählen wollte, ja. Okay. Ach, komische Folge.
Nein, ich glaube, das kommt dir nur so vor. Ich glaube, es ist gar keine komische Folge.
Es ist.
Ich glaube, manchmal dürfen wir, das ist 1:50.
Ja, meine Frau hat heute Geburtstag, gehe ich jetzt noch gratulieren. Die wird sich bestimmt freuen, wenn ich sie jetzt weg.
Aber sie hat offenbar nicht reingefeiert, nein.
Nein, als zweifache Mutter von 2 kleinen Kindern, schwierig.
Die ist abends froh, wenn sie im Bett liegt.
Auf jeden Fall.
Ruhe ist.
Ja.
Du, dann dir eine gute Woche.
Ja, dir auch.
Und euch zu Hause natürlich auch. Und ich hoffe, dass das Wetter einfach, dass es so weitergeht. Ich liebe die Sonne und ich mag es, wenn es heiß ist. Ich genieße das so dermaßen. Wir sind heute auch 2-3 Stunden am See gewesen. Herrlich. Das ist eine ganz hohe Lebensqualität, finde ich.
Ja.
In diesem Sinne, bewertet unseren Podcast. Das wisst ihr, sagt allen Bescheid. Es gibt Game On. Das wissen viele noch nicht. Das ist ja das Verrückte. Und dann freuen wir uns und hören uns hoffentlich nächste Woche. zu Folge Nummer 111. Schnapszahl. Trinken wir ein Schnäpschen.
Ciao.
Ciao.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von DAZN. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.